Ich habe mit Anna von Wildling gesprochen. Anna hat Wildling als Barfußschuhmarke vor über 10 Jahren gegründet und damit diesen Schuhbereich maßgeblich groß gemacht in Deutschland und auch Großes erschaffen, nämlich 35 Millionen Euro Jahresumsatz nur im D2C-Shop, ohne groß Paid Advertising, ohne Reseller, ohne Marketplaces, also ohne Einzelhandel. Unglaublich. Und davon träumen, glaube ich, relativ viele. Und sie hat aber gesagt, naja, ihr größter Marketing-Channel waren tatsächlich Empfehlungen. Und genau diese Empfehlungen sind natürlich während Corona weggebrochen. Man hat sich nicht mehr so intensiv ausgetauscht über jede Kleinigkeit im Leben. Und man war auch nicht mehr bei anderen Leuten daheim. Heißt, man sieht auch nicht unbedingt die Schuhe von anderen. Und das hat für einen ganz schönen Einbruch gesorgt, den sie dann auch in der internen Planung berücksichtigen mussten und deutlich Leute entlassen mussten. Und darum ging auch so der zweite Teil von unserem Interview, was das damals mit ihr gemacht hat, was sie aus dem Thema Kündigungen gelernt hat, was sie jetzt anders machen würde. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ja leider gerade viele von uns betrifft. Und daher kann man da, glaube ich, auch sehr, sehr viel draus mitnehmen. Ich fand es unglaublich transparent und ein Thema, über das viele, glaube ich, nicht so gerne sprechen. Deswegen da auch ein großes Dankeschön an Anna und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und uns in eure Wildling-Story mitnimmst. Vor allem, weil es heute um das Thema Barfußschuhe geht. Ein sehr, sehr großes Business-Thema auch in Deutschland, womit ich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Zumindest habe ich mir immer Keyword-Suchen angeschaut und immer gesehen auf Amazon, das ist ein sehr großes Thema. Darüber jetzt nochmal mehr zu erfahren, finde ich sehr spannend. Deswegen erstmal herzlich willkommen im Podcast, Anna.
Danke dir, Romy. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ihr macht das ja jetzt schon 13 Jahre. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Und wie ist es dazu gekommen und wie groß war das Thema damals versus heute?
Genau, also wir machen das de facto seit 13 Jahren, da hast du recht. Im Business sind wir seit 11 Jahren. Das davor war Produktentwicklung. Wir sind aus einem ganz eigenen, privaten Grund darauf gekommen. Unsere Kinder sind quasi barfuß aufgewachsen. Mein Mann ist Sporttherapeut. Ich habe in Tel Aviv studiert, habe ihn dort kennengelernt. Die Kinder sind quasi da in einem kleinen Dorf hinterher in Israel aufgewachsen. Und wir sind dann 2013 zurückgekommen nach Deutschland. Und was man total schön sehen konnte, war, wie die sich bewegt haben. Also ohne diese Schuhe, wie viel Sicherheit die hatten, weil sie den Boden gut spüren konnten. Auch wie leicht diese Bewegungen waren, also wie einfach das für die war. Und das hat sich dann sehr geändert, als wir nach Deutschland gekommen sind, als sie Schuhe einfach brauchten, also auch rein klimatisch bedingt Schuhe brauchten. Und dann haben wir gemerkt, okay, es braucht hier irgendwas und das gibt es so nicht am Markt. Oder das, was es am Markt gibt, das passt so nicht. Die Kinder wollten die Schuhe nicht tragen und dann haben wir quasi uns dran gemacht, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Und ich glaube, das war so eine Mischung aus, also ich glaube, wir waren zu einer sehr guten Zeit mit dieser Idee am Markt. Es kam gerade auf, also es gab das Buch Born to Run von Christopher McDougall, der hat da ganz viel angestoßen, damit reinzuschauen, zu sagen, warum haben eigentlich so viele Menschen Sportverletzungen? Warum ist eigentlich Joggen scheinbar das Schlechteste, was du machen kannst? Also es gibt kaum jemand, der joggt und keine Knieprobleme hat. Wo kommt das eigentlich her? Wie müsste man eigentlich laufen? Wieso stören uns Schuhe bei einer natürlichen Bewegung? Also das kam gerade auf, da war mein Mann natürlich sehr nah dran als Sporttherapeut, also hatte selber Barfußlaufkurse in Israel oder, ne, also wie kann man anders laufen? Das heißt, von ihm kam da das berufliche Interesse daran und dann haben wir einfach gesagt, okay, für Kinder gibt es so gut wie noch gar nichts am Markt, wir machen das jetzt. Wir entwickeln einen Schuh, obwohl wir gar keine Ahnung davon haben, wie man Schuhe macht und daraus ist dann eben schnell eine Marke für die ganze Familie entstanden.
Also wie hat sich das bei deinen Kindern geäußert? Einfach, dass sie gesagt haben, es stört sie total, was am Fuß zu tragen? Oder haben sie das irgendwie konkretisieren können, sodass ihr auch wusstet, was ihr in eurem Produkt auf jeden Fall beinhalten müsst?
Also das war eher, es war jetzt kein Feedback von den Kindern. Also das Feedback von den Kindern war, sie haben sie einfach ausgezogen, wollten sie nicht tragen. Das, was übrigens sehr viele Kinder machen, also das ist was gar nicht jetzt nur unsere Kinder machen. Man sieht das sehr häufig, dass Kinder versuchen eigentlich die Schuhe wieder auszuziehen, wenn man sie ihnen gerade frisch anzieht und man gewöhnt sich dann daran. Ja. Und das andere, also sehr eindeutig war eben die Veränderung des Bewegungsablaufes. Also du konntest wirklich sehen, wie die Kinder unsicherer geworden sind, mehr gestolpert sind, sich weniger gerne bewegt haben und auch weniger leichtfüßig bewegt haben. Also tatsächlich wortwörtlich. Und dann haben wir halt gesagt, okay, was ist eigentlich an so einem Schuh zu viel? Was darf eigentlich alles weg? Also was braucht es noch, damit es eben den Fuß schützt vor Witterung, vor Verletzungen? Und was braucht es eben auch alles nicht? Und an so einem modernen Schuh, da ist ganz schön viel dran, was es nicht braucht. Genau, und dann haben wir das alles quasi, also eigentlich zurückentwickelt auf, wie waren denn früher Schuhe, was sind ganz ursprüngliche Schuhe, wie muss ein Schuh beschaffen sein, damit er einmal den Fuß nicht stört und verändert und verformt und damit eben er auch nicht die Bewegung verändert, maßgeblich, genau.
Und was nimmt man konkret weg? Ich stelle mal so blöd die Frage.
Also du nimmst du viel Material unter dem Fuß weg. Ist quasi die Frage, ne? Also diese Vorstellung, dass ein Fuß nach unten eine Dämpfung braucht, die ist Quatsch im Prinzip. Also die Bewegung wird deswegen nicht weicher, weil du mehr Gummi unterm Fuß hast, sondern es ist sogar fast das Gegenteil. Also der Fuß, ne, der Körper kann nicht mehr spüren, ob der Boden hart ist oder weich. Und wenn das die Bewegung verändert, dann setzt auch dieser natürliche Abfedermechanismus aus. Das heißt, wir haben eigentlich einen perfekten Abfedermechanismus in unserem Körper. Ne? Also musst du dir das vorstellen wie so eine Ziehharmonika. Man tritt auf und das Ganze geht quasi einmal zusammen an allen Gelenken und dann wieder in Vorwärtsenergie nach vorne. Das heißt, du brauchst keine Dämpfung unter dem Fuß, um die Bewegung weicher zu gestalten. Das kann der Körper wunderbar von alleine. So, das heißt, wir haben erstmal Sohle weggenommen, um auch wieder den Boden spüren zu können und um eben diesen unnatürlichen Abfedermechanismus rauszunehmen. Dann musst du kannst ganz viel, also du hast oft, du hast ein Fußbett mit drin. Das war so, ne, mal gesagt, das ist gesund, wenn da ein Fußbett drin ist. Das ist es natürlich nicht, weil das quasi deine Muskeln unterstützt. Wenn du einen Muskel unterstützt, kann er nicht mehr arbeiten, wird er schwächer. Das heißt, wir schwächen eigentlich unser Fußgewölbe mit einem Fußbett. Das heißt auch so die sehr bekannten Gesundheitslatschen, die gerade überall getragen werden, ne, das ist ein ganz anderes Prinzip, was dahinter steckt und eigentlich eins, was den Fuß tatsächlich schwächen kann. Dann kannst du rausnehmen alle möglichen Materialien, die da sind, um einen Schuh auch steifer zu machen. Also du hast so Fersenkappen, du hast vorne Kappen, also es ist alles da, damit der Schuh im Regal toll aussieht, aber wird gar nicht gebraucht oder kann sogar sehr stören. Und dann ist es letztendlich eine Frage der Form. Also man braucht eben einen Schuh, der vorne Platz bietet für die Zehen. Wenn man sich so einen Babyfuß vorstellt, dann, ne, dann sind das so die Zehen alle so schön gespreizt nach oben. Das ist eigentlich fast wie so ein Dreieck. Und unser Fuß wird halt immer mehr zu einem, der sich so vorne so zusammenzieht. Also wir haben eigentlich keine gesunden Füße mehr. Und das fängt schon im Kindergartenalter an. Und da braucht es einfach Platz. Genau, und dann ist es natürlich auch ein Umgang jetzt aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Das, was nicht dran sein muss, braucht man vielleicht auch gar nicht erst zu produzieren. Das heißt, es ist dann auch im Material eben nur auf das Wesentliche zu gehen und nicht auf mehrere Lagen verklebten Kunststoff oder so.
Ich wusste, dass ich heute viel lernen werde. Und wie geht man so eine Produktentwicklung an? Du hast selbst gesagt, dein Mann war Sporttherapeut auch zu dem Zeitpunkt. Das hilft natürlich ungemein, um auch die Physiologie zu verstehen, aber ihr hattet jetzt ja keinen Produktdesign-Hintergrund. Und das ist jetzt, was ich auch schon raushöre, kein Alibaba-Produkt, was man dann einfach bestellt und mal schaut und ein paar Änderungen reingibt, sondern das ist ja super spezifisch. Wie fängt man da an? Wie findet man die richtigen Partner?
Also das war tatsächlich die größte Hürde auf unserem Weg und das, was am längsten gedauert hat am Anfang, war auf der einen Seite eben zu sagen, wir möchten Schuh machen. Wir brauchen natürlich Expertise dafür. Wir brauchen Menschen, die wissen, wie das geht. Und wir dürfen von diesen Menschen aber nur bestimmte Dinge uns aneignen und andere müssen wir anders machen oder müssen sie darum bitten, das anders zu machen, als sie es gelernt haben. Und das war ein total schwieriger Balanceakt. Das heißt, wir haben uns schon die Experten, Expertinnen gesucht aus der Schuhherstellung, Schuhdesign, Leistenbauer. Das sind alles sehr spezialisierte Berufe. Und haben dann quasi gesagt, so Leute, also wir sind ein bisschen vom Ziel ausgegangen. Wir haben gesagt, wie soll sich das eigentlich anfühlen hinterher? Und wo wird sich das unterscheiden von dem Produkt, was es schon gibt auf dem Markt? Und sind halt immer eher wie so ein Handschuh sollte sich das anfühlen, ne? So, und dann haben wir selber angefangen eben zu sagen vom Design. Also es natürlich gab es auch gleichzeitig, ne, sowas wie eine Markenentwicklung. So, für wen ist dieses Produkt? Wie soll es deswegen auch aussehen? Also, das ist ja auch so ein iterativer Prozess von Funktion und, ne, und Design jetzt im Sinne von Zielgruppendesign etc. Und Ja, also das war, also wie gesagt, das war ein iterativer Prozess. So, wir sind hingegangen, haben gesagt, so soll sich das anfühlen, wie können wir das schaffen? Das sind unsere ersten Ideen. Also wir hatten zum Beispiel so, also unsere Sohle ist ja nicht klassisch geschlossen, so wie bei einem normalen Schuh, sondern wir sind bei der Sohle eben auch hingegangen, haben gesagt, okay, wie viel Sohle braucht es eigentlich? Jetzt nicht nur in dem, wie dünn darf sie werden, sondern auch, wo braucht es überhaupt eine Sohle und wo braucht es eigentlich keine Sohle unterm Fuß? Und eigentlich braucht die Sohle ja nur da, wo der Fuß jetzt regelmäßig den Boden berührt, um einfach dann Abriebschutz zum Beispiel zu gewährleisten und einen Verletzungsschutz. Und das war dann so eine ganz grobe Zeichnung. Und dann hatten wir halt einen Freelance-Designer und der hat dann daraus eben, sagen wir, das tatsächlich das finale Sohlendesign entwickelt, so wie es heute auch noch ist. Genau, und dann geht man halt, ne, dann geht man hin, dann kriegt man sehr oft zu hören, das geht so nicht, das können wir so nicht machen, das macht man so nicht. Und das ist dann so ein bisschen eine Gratwanderung, über wie viel setzt man sich drüber hinweg und wo haben sie vielleicht auch recht. Also so, das ist genau kein einfacher Prozess.
Okay, spannend. Und damals hattet ihr aber nur die Idee, das als Kinderschuh erstmal zu entwickeln. Da gab es noch keinen Erwachsenenschuh?
Richtig, also das war wirklich für Kinder gedacht, war ein Kinderprojekt, ein Kinderschuh. Das Glück war, wir haben ein bisschen gebraucht, bis das Produkt so fertig war, wie wir es quasi launchen konnten in der Crowdfunding-Kampagne und haben diese Zeit aber, glaube ich, sehr gut genutzt, um schon mal eine Community aufzubauen. Also ich war sehr, sehr, sehr viel auf Facebook war es damals unterwegs, habe da genetzwerkt, habe offline genetzwerkt und wir haben uns quasi so eine kleine Community aufgebaut in der Zeit. Das heißt, als wir in die Crowdfunding-Kampagne gestartet sind, waren da schon so 1000, das war damals viel, 1000 Interessenten, Interessentinnen, mit denen wir auch schon so ein bisschen iterativ in dem Prozess dahin schon mal testen konnten, so was gefällt euch eigentlich und wie findet ihr das und wie kommt das bei euch an? Und dann sind wir eben weiter in diesen Dialog gegangen in der Crowdfunding-Kampagne. Und das Erste, was kam, war, könnt ihr das bitte auch für Erwachsene machen? So mega schön, voll cool, ich hätte das gern für mein Kind, ich will es auch für mich selber haben. Und da ist eigentlich dann direkt die Idee entstanden oder auch einfach die Notwendigkeit klar geworden, Menschen möchten den Schuh bitte auch für sich haben. Und deswegen haben wir dann als Stretch-Ziele immer neue Größen mit dazu genommen. Und eigentlich, also so das Segment, was wir uns ausgesucht hatten als unser Segment, war so ein bisschen eher so Grundschule, also 6 bis 10 Jahre, 6 bis 12 Jahre. Und das ist letztendlich das Segment, was bei uns das schwächste Segment ist. Also tatsächlich ist das, was davor kommt, also die kleineren Kinder und vor allen Dingen die Erwachsenen, das sind unsere umsatzstärksten Segmente bis heute. Und das hätten wir ohne diese Crowdfunding-Kampagne, ohne diesen Dialog mit den Leuten, mit den Unterstützern damals gar nicht rausgefunden. So, also wir hätten was gelauncht, was gar nicht den Erfolg hätte haben können, wie das, was es jetzt hat.
Spannend. Und die ersten Verkäufe liefen dann quasi auch über die Menschen, die ein Teil der Crowdfunding-Kampagne waren?
Genau, also das erste war quasi so eine Art Vorverkauf über das Crowdfunding. Also die Unterstützung war als Gegenwert gab es dann halt die Schuhe dafür. Das heißt, wir konnten unsere erste Produktion komplett vorfinanzieren und haben dann auch parallel noch einen Vorverkauf weiterlaufen lassen, bis wir Anfang 2016 dann den Online-Shop live geschaltet haben. Und wir haben von Anfang an, also für die Crowdfunding-Kampagne produziert, aber eben auch darüber hinaus, damit wir irgendwie für die erste Saison eben Schuhe hatten für den Shop und die waren dann halt mega schnell weg. So, das heißt, da sind wir eher in so einen Nachproduzier-Rhythmus gekommen dann erstmal.
Was war der Kanal am Anfang, jetzt abgesehen von den Crowdfunding-Leuten, war es Word of Mouth direkt, weil das höre ich immer wieder, hatten wir auch schon ein paar Gäste im Podcast, die dann eine Kickstarter-Kampagne etc. hatten und gesagt haben, eigentlich hat es dann nur irgendwie 1-2 Wochen gebraucht nach der ersten Auslieferung und dann wurde vor allem sehr, sehr viel nachbestellt, weil erzählt wurde, was man sich da eigentlich gerade gekauft hat oder was man endlich geliefert bekommen hat. War es bei euch genauso?
Ja, richtig. Also wir sind die kompletten ersten Jahre nur über Word of Mouth gewachsen. Und wir sind ja zum Teil, haben wir uns verdreifacht von einem Jahr auf das nächste. Also wir hatten eine super steile Wachstumskurve und haben sehr wenig bezahlte Werbung gemacht. Also was wir gemacht haben damals war ein bisschen Influencer-Werbung. Das war oft noch so eher auch so in so einem Blogger-Segment damals. Instagram gab es ja quasi noch gar nicht. Und genau, also das war reine Weiterempfehlung. Und ich glaube eben Weiterempfehlung aus zwei Gründen. Also das eine ist wirklich dieses, wenn du Menschen in der Crowdfunding-Kampagne begeisterst, die sind ja Teil von deinem, also die bringen das Produkt quasi mit dir auf den Markt. Die sind total investiert in die Marke und in das, was da kommt. Und ne, sondern eben auch also diesen Hype, ich habe das jetzt und guck mal und es funktioniert. Und ne, also man ist ganz anders verbunden, glaube ich, mit der Marke und mit dem Produkt. Und dann war es natürlich auch, also es gibt echt ein Aha-Erlebnis, wenn man die Schuhe trägt. Also wenn man die Schuhe das erste Mal anzieht und auch wenn man ne, dann damit läuft und dann auch über eine gewisse Zeit hinaus, also dass man merkt, so es verändert sich was bei mir im Körper. Ich fühle mich besser, ich ne, habe vielleicht weniger Schmerzen. Das sind ja alles Momente, in denen man gerne anderen Menschen von etwas erzählt. Das ist ja Social Currency, die du quasi hast. So, ich habe was entdeckt, ich habe was Tolles, ich kann dir was mitteilen. Oder ne, für meine Kinder, schau mal, die bewegen sich jetzt irgendwie mehr. Oder guck mal, der ist immer gestolpert, der stolpert jetzt nicht mehr. Also so, das sind so Sachen, die dann sehr stark dazu beitragen, dass man eben das weitererzählt und weiterempfiehlt. Und das ist bis heute irgendwie ein sehr, sehr, sehr großer Akquisekanal für uns.
Mhm. Okay. Und kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Du hast gesagt, ihr seid sehr organisch gewachsen über die ersten Jahre, trotzdem regelmäßig verdreifacht. Wie waren so die grob, weißt du es noch, Stückzahlentwicklung oder auch Umsatzentwicklung in den ersten Jahren, damit man sich das auch mal so größentechnisch vorstellen kann, weil ihr da ja eigentlich ein ganz neues Feld erschlossen habt?
Also regelmäßig verdreifacht haben wir uns nicht. Das wäre auch, dass wir uns von einem Jahr auf das andere Mal verdreifacht, sonst eher mal so verdoppelt oder so. Genau, also wir haben angefangen mit 500.000, also das erste Jahr waren 500.000 und wir waren halt auch direkt profitabel. Und dann ist es eben ne, auf einstellige Millionensummen hochgegangen und dann eben den Sprung auf die, was weiß ich, auf die 13, auf die 16, auf die 24, auf die 30, 35. Also so ist es eben, sind relativ schnell bei 35 Millionen gelandet, ohne dass wir da wirklich ja, viel aktiv machen mussten.
So die ersten Millionen, das hört man ja oft, gerade wenn man nie trifft, dass man die schnell erreicht oder dass man auch gute Wachstumsraten hat, 35 Millionen, ohne dass man jetzt groß in Werbung investiert, das hört man wiederum eher selten. Was würdest du sagen, waren eure, also was hat euch zu diesen 35 Millionen gebracht? Also ja, vielleicht irgendwann dann auch Werbung, aber das ist schon eine große Nummer, so.
Ja, und das rein D2C. Ne? Also wir sind wirklich ja ein Kanal. Also nur unser Online-Shop. Wir sind nicht auf Amazon, wir sind nicht bei Händlern. Wir sind nur über den Online-Shop erreichbar und auch vor allen Dingen im Kernmarkt Dach. So. Was hat dazu geführt? Also ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Es ist einmal der Aufbau einer Community und auch die Gestaltung einer Community, die Mitnahme von Menschen und nicht nur zum Beginn zur Crowdfunding-Kampagne, sondern eben auch danach. Also dass Menschen wirklich ja, eben Teil dieser Community werden, wenn sie einen Schuh kaufen. Also geht natürlich auch, muss man nicht, aber ne, darf man sehr gerne. Es ist auch ein Produktqualität, so mit Sicherheit. Also ansonsten hast du eben, also wir haben ja nicht nur die Neukäufe dann, sondern eben auch die Retention, die Wiederkäufe, die dann zu diesen 35 Millionen führen. Es ist, glaube ich, eine Konsequenz, die wir uns beibehalten haben, gerade im Produkt. Also da kommt auch eine gewisse Wiedererkennbarkeit und also ne, so eine gewisse Verlässlichkeit. Die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, grundlegend. Und es war aber auch natürlich eine Timing-Frage. Ne? Also wir waren zur richtigen Zeit im E-Commerce unterwegs. Also dafür vielleicht sogar, also hätten wir 5 Jahre vorher auch noch anfangen können. Ne? Aber so, wir haben diese erste E-Com-Welle mitgenommen. Also wir waren da, wo das geil war und noch nicht total überlaufen und ein total demokratisiertes Spielfeld. Also wir mussten eben nicht Händler überzeugen, dass sie jetzt ein völlig anderes neues Produktkonzept aufnehmen, sondern wir durften direkt mit den Leuten sprechen und sagen, hey Leute, das ist geil, probiert es doch mal aus. Da war ne, Reichweite, organische Reichweite kostenlos zu haben. Also das ne, Facebook war, ohne Facebook hätte es wirklich nicht gegeben. So, das war schon sowohl ne, in diesem Community, als wir haben auch eine Facebook-Gruppe bis heute, die für uns einfach, also die haben auch Beratung gemacht. So, die haben, also das war einfach ein sehr, sehr aktives Miteinander. Und es war eben eine organische Reichweite. Du konntest dich darauf verlassen, wenn du Qualität machst, sowohl im Produkt als auch im Content, dann funktioniert das irgendwie. So, das hat sich natürlich jetzt, ne, also das heißt, wir waren vom Timing her richtig für E-Com so. Und wir waren vom Timing her auch richtig für dieses Produkt. Das heißt, es gab eine, ein Umdenken Stück für Stück in der Gesellschaft, was jetzt zum Beispiel Schuhwerk oder was so sehr gelernte Annahmen von was ist ein guter Schuh betrifft. Und da waren wir halt mit dabei. Wir haben das natürlich auch mit aufgebaut und gefördert, ne? Also diese ganze Education, die dann irgendwie dahinter steckt. So, aber das waren die, also das waren, war das, was uns extrem viel Aufwand gegeben hat, so die Kombi aus den Dingen.
Wie viel Prozent von euren Sales kommen jetzt heute dann aus Paid Kanälen, nenne ich es jetzt mal. Und wie viel kommen aus dem Organischen? Es sind jetzt 13 Jahre, naja, wobei seit dem Launch 11 Jahre sind vorbei, ne?
Genau, also so, es hat sich dann erstmal viel geändert. Also für uns hat sich vor allen Dingen durch die Pandemie extrem viel geändert, weil die einfach dazu geführt hat, dass die Menschen sich nicht mehr so viel getroffen haben. Und wir haben das mega spät gerafft, dass unser Word-of-Mouth-Motor darunter wahrscheinlich leiden wird. So, das hat uns eine totale Wachstumsbremse reingehauen. Mit entsprechenden Notwendigkeiten auch. Also wir hatten total auf Wachstum ein Team aufgebaut. Das heißt, wir mussten da erstmal korrigieren. Das hat uns dann, ne, also das sowas bremst einen ja auch erstmal sehr aus, solche Schritte. Und wir mussten uns komplett auf ein neues E-Com-Umfeld quasi einrichten, in dem sich andere schon extrem spezialisiert hatten natürlich. Das heißt, wir haben so diese, ich glaube, es gibt noch eine, so eine zweite E-Com-Phase, ne, wo es dann alles sehr, also wo einfach Performance, also ich meine, so, ne, dieses ganze Verständnis dafür, wie macht man eigentlich Werbung hier auf diesen Plattformen, wie funktioniert ein Algorithmus, was ist gerade, ne, also auch diese Veränderungen damit. Und da gab es am Anfang auch noch viel Platz in diesem Werbe-Real Estate. Das haben wir komplett ausgesessen. Also wir hätten da, glaube ich, sehr wachsen können. Da habe ich dem Unternehmen auch sehr im Weg gestanden, weil ich das nicht wollte, weil ich mir gedacht habe, ja, aber wir wollen das Geld doch für andere Dinge ausgeben. So, warum müssen wir das jetzt irgendwie hier Google Meta und so, die haben noch genug Kohle. Wir können das doch besser für andere Dinge ausgeben. Genau. Und ja, das haben wir komplett verpasst. Und wir kommen also jetzt eigentlich erst in den letzten 2 Jahren und also wirklich de facto seit diesem Frühling machen wir das wirklich richtig konsequent. Also wir lernen da auch noch ganz viel, aber wir machen es erst jetzt so richtig. Genau, und deswegen also verschiebt sich gerade natürlich auch so ein bisschen der Prozentsatz, wie viel kommen jetzt eben durch Paid und wie viel kommen durch Weiterempfehlung. Das sind, also so wie wir es gerade anschauen, ist das immer in Relation zueinander. Und das macht es, glaube ich, also deswegen, ich glaube, in absoluten Zahlen weiß ich gar nicht, wie viel sich da verändert hat gerade. Aber genau, da gibt es einen gewissen Shift. Also wir haben jetzt ein größeres New-Customer-Wachstum, deswegen, ne, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel weniger Leute sind, die durch Weiterempfehlung kommen oder ob es einfach nur mehr sind, die jetzt gerade darüber kommen. Aber also mindestens die Hälfte sind immer noch aus Word of Mouth.
Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Das wäre nämlich auch eine Anschlussfrage gewesen, weil ich habe natürlich schon ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Und auf Amazon können wir immer sehr gut die Suchanfragen uns anschauen, wie die sich entwickelt haben über das letzte Jahr. Und auf Amazon seid ihr, glaube ich, auch immer noch nicht online. Ihr habt jetzt zwar mit Paid gestartet, aber auf Amazon nicht. Und ihr hattet vorher so um, ich glaube, irgendwie 500, 600 Markensuchen im Monat, obwohl ihr dort nicht online wart. Und seit Anfang des Jahres jetzt habt ihr konstant 3.000 Suchanfragen, also hat sich dort auch ver-6-7-facht und ihr hattet im März sogar 10.000. Das passt perfekt mit dem Zeitpunkt zusammen, wo du gesagt hast, dass ihr mit Paid hochgegangen seid. Und ich finde, das bestätigt mal wieder super schön, dass sehr viele, auch gerade bei Meta-Werbung, weil da natürlich mittlerweile auch viel Werbung für Dropshipping-Accounts dabei ist oder für Fake-Accounts, man bekommt die Produkte nicht so, wie man es sich gewünscht hat, dass ganz viele einfach so einen Double-Check auf Amazon machen und schauen so, gibt es diese Produkte wirklich, weil man dann dort in die Bewertungen geht und irgendwie der Amazon-Kunde weiß, okay, darauf kann ich mich irgendwie verlassen, da ist wenig gefaked oder wenn es die Produkte dort gibt, dann ist das so ein Trust-Signal. Deswegen, ich hatte diesen Suchvolumen letzte Woche gesehen, als ich mich vorbereitet hatte und dachte mir, hattet ihr eine TV-Ausspielung oder warum ist es so kometenhaft nach oben gegangen? Aber es macht total Sinn, wenn ihr dann vor allem jetzt erst angefangen habt, so richtig in Paid zu investieren.
Genau, also es ist sehr spannend und also da merkt man auch direkt also total blinde Flecken, die wir da haben, weil wusste ich gar nicht.
Schicke ich dir später durch. Super. Aber ja, du hast ein Thema schon angesprochen, habe ich auch in der Recherche davor gesehen. Finde ich auch selten, dass so transparent drüber gesprochen wird und dass auch so proaktiv du das auch gerade jetzt schon wieder angesprochen hast, dass du gesagt hast, naja, mit Corona, das haben wir natürlich irgendwie alle zum ersten Mal gemacht, da entstehen auch blinde Flecken und man versteht dann irgendwie erst zu spät, oh Mann, ja klar, die Leute treffen sich weniger, unser wichtigster Kanal ist Word of Mouth und die reden zwar noch irgendwie über WhatsApp und am Telefon, aber das sind nicht die gleichen Unterhaltungen. Und da hast du gesagt, naja, ihr hattet da eine ziemliche Wachstumsbremse. Wie groß war diese Wachstumsbremse oder auch, so wie ich es rausgehört habe, habt ihr da auch Leute entlassen müssen, ne?
Genau, also die Wachstumsbremse war jetzt vielleicht gar nicht so massiv oder hat sich, also sowas zeigt sich ja dann eher auch über so 2 Jahre oder sowas, ne? Also so einen gewissen nachgelagerten Effekt gibt es dann wahrscheinlich auf der Ebene. Wir hatten einfach, wie vorher angesprochen, viel zu viele Leute im Team. So, also das hatte viele Gründe. Es hatte eben einmal den Grund, dass wir eher aus so einem, okay, wir können gar nicht schnell genug Leute finden, um das hier irgendwie zu stemmen. Die Prozesse sind vielleicht noch nicht geil, aber kümmern wir uns irgendwie demnächst mal drum, weil ne, jetzt gerade müssen wir irgendwie gucken, dass der Laden läuft. Viel mit Quereinsteigern, Quereinsteigerinnen gearbeitet, also inklusive ja uns selbst. Also ich habe vorher auch noch nie ein Unternehmen geführt, ne? Also so viel intuitiv gemacht und wenig uns darum gekümmert, was ist denn eigentlich Best Practice? Oder teilweise sogar gesagt, ja, okay, das ist zwar Best Practice, aber wir wollen das gerne anders machen. Das heißt, wir hatten eine, also auch da vielleicht jetzt irgendwie ne, im Gegenzug zu dem, was ich eben gesagt habe, was uns alles in die Karten gespielt hat, hat es halt auch Dinge gegeben, die wir gemacht haben, sehr aktiv, die zusammen auch eine gewisse Schwierigkeit dargestellt haben. Das heißt, wir hatten viele Themen, um die wir uns gekümmert haben, die nicht Kerngeschäft waren. Wir hatten sehr hohe Ambitionen, was jetzt unsere Arbeitskultur miteinander betrifft, die zum unter anderem auch dazu geführt haben, dass wir an Stellen sehr unproduktiv geworden sind.
Hast du ein Beispiel?
Glaube ich, ein Podcast für sich, aber genau. Also wenn du anfängst, dich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin so zu positionieren, dass du sagst, Regeneration ist uns total wichtig. Wir wollen Dinge anders machen, wo sie in der Gesellschaft gerade in einer Schieflage sind. Also wir möchten zum Beispiel besonders viele Frauen auch in Führungspositionen. Wir möchten Führungspositionen auch in Teilzeit anbieten. Wir möchten virtuell zusammenarbeiten, bevor das irgendwie interessant war in Corona oder bevor das ne, ein Thema geworden ist. Wir möchten ja mit Quereinsteigern, Quereinsteigerinnen arbeiten. Wir möchten Acht nehmen auf Diversität, Neurodiversität, all diese Themen. Also einmal ist es, hast du dann einfach, also teilweise ist es zu viel gestemmt. Also wir können zum Beispiel sagen, wir kümmern uns um Vereinbarkeit und das leben wir und das tun wir auch. Und das ist auch von 0 bis 100 so, das ist einfach unser Thema. Aber zusätzlich sich noch ganz viele andere Themen zu schnappen, das wird dann einfach sehr, sehr viel. So, und gleichzeitig, wenn du rausgehst als Arbeitgeberin und sagst, das ist uns wichtig, wen ziehst du denn dann am ehesten an? Menschen, für die das ein wichtiges Thema ist. Also Menschen, die zum Beispiel mit besonderen Bedürfnissen kommen oder die sich wünschen von einem Arbeitgeber, dass er Rücksicht nehmen kann auf besondere Bedürfnisse. Also ich glaube, wir haben uns einfach zu viel vorgenommen, zu korrigieren von Schieflagen in der Gesellschaft und das alles zusammen, also alles in einem. So, und das ist einfach, das ist dann zu viel, das kriegt ein Unternehmen so nicht mehr gestemmt. Also nicht in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, nicht in der, ne, mit den Regeln der Wirtschaft, die einfach da sind, mit den hohen Steuern, die wir haben auf Arbeitskraft etc. Genau, und das hat sich so, also da haben wir uns so ein bisschen so ein Perfect Storm irgendwie zusammengebraut. Und ne, das waren dann einfach zu hohe Personalkosten de facto. Und dann lass aber mal Menschen gehen in einer Kultur, wo du, ne, wo die Ideale oder wo die Latte sehr hoch hängt. Das mussten wir erstmal schaffen, dann auch miteinander da durchzukommen und zu sagen, so ist es in Ordnung, wir lassen jetzt Menschen gehen. Das Wildling darf das. So, Wildling muss das auch machen.
Und damit dann andere bleiben können, ja.
Ja, genau, damit es uns weitergibt. Richtig.
Würdest du sagen, da hat viel Naivität mitgespielt, weil du gerade gesagt hast, dass ihr viele vielleicht auch gesellschaftliche Dinge korrigieren wolltet?
Ja, genau, man kann das Naivität, also ich glaube, es sind hohe Ideale. So. Ich glaube, wir haben schon auf deutlich mehr geguckt, als man als Unternehmen vielleicht machen muss. Ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass das richtig ist, grundlegend, oder dass es, dass wir eine, also gemeinsam eine andere Gesellschaft gestalten könnten, wenn wir da auch mehr drauf achten oder auch mehr dafür Rahmenbedingungen schaffen. Und ich glaube, Unternehmen können einen großen Teil dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft auch an der einen oder anderen Stelle angenehmer wird fürs Kollektiv. So, also insofern, ich weiß gar nicht, ob es Naivität war es wahrscheinlich definitiv in der Hinsicht, dass wir geglaubt haben, zu viel auf einmal stemmen zu können.
Mhm.
So.
Ja.
Da bin ich deutlich realistischer und gleichzeitig, also möchte ich mir schon auch was erhalten von diesem naiven Herangehen, von wegen so, wir können auch mehr schaffen oder wir können auch bestimmte Dinge angehen oder wir konzentrieren uns mehr auf der einen Seite, aber es gibt trotzdem Themen, die wir wichtig finden und für die wir uns einsetzen. So, genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass das im Prinzip eine Naivität dann sein muss. Also es ist eben, also es ist jetzt ein bisschen so eine Gegenüberstellung Naivität versus irgendwie abgebrühte Wirtschafts, weiß ich nicht. Muss es ja auch nicht sein, aber genau. Ich glaube, es geht um Balance im letzten Endes.
Wenn du dich jetzt sehen könntest, aber es ist die Anna vor 12 Jahren, wäre die Anna vor 12 Jahren mit der Anna von heute happy, wie du dein Unternehmen führst? Oder wäre sie geschockt, dass es eben nicht alles auf einmal geht?
Nee, ich glaube, vielleicht bin ich da auch zu lieb mit mir selbst, aber ich finde, wir müssen alle lieb mit uns sein. Nee, im Gegenteil, das ist so ein bisschen, die Anna von heute guckt auf die Anna von damals zurück und sagt so, wenn du da mal irgendwie vor 3 Jahren oder so einen anderen Hebel gezogen hättest, dann hätten wir es ein bisschen leichter haben können. Also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen der Blick in die Richtung, zu sagen, okay, hätte ich auch mal ein bisschen früher mal die Augen öffnen können, ja, zu dem oder diesem oder jenem Thema. Also eine gewisse Sturheit, glaube ich, begleitet mich dann auch und die ist manchmal auch nicht ganz zielführend.
Plus, dass man danach immer natürlich schlauer ist. Ich glaube, in der Situation, in der die du gerade beschrieben hast, in der befinden sich leider dieses Jahr deutlich mehr als letztes Jahr. Und dass sie auch vor der Entscheidung stehen, irgendwie Mitarbeiter entlassen zu müssen. Und das ist, glaube ich, für niemanden einfach. Ansonsten sagt es auch viel über einen Menschen aus, wenn man sagt, ah, das fällt mir jetzt total leicht. Aber du musstest da einmal durch und auch jetzt nicht nur mit einer Entlassung, sondern mit mehreren direkt. Was würdest du Arbeitgebern raten oder Teamleads oder wer auch immer diese Gespräche führen muss, der jetzt vor solchen Gesprächen steht? So, danach ist man immer schlauer. Was würdest du ihnen raten? Wie kann man sich das sich selbst, aber natürlich auch denjenigen, die gekündigt werden, leichter machen?
Also einmal auf jeden Fall nicht nur den Fokus auf diese Gespräche haben. Ich glaube, das ist so ganz automatisch, schaut man irgendwie auf diesen Zeitpunkt, wo man jetzt Kündigungen aussprechen muss. Und das ist irgendwie so ein großes Thema und eins, vor dem man, glaube ich, auch viel Sorgen hat. So, ich würde nicht unterschätzen, wie viel Arbeit danach eigentlich erst anfängt. Vor allen Dingen mit den Menschen, die bleiben. So. Also das ist das eine, ne? Das ist ein Prozess, man kann den relativ gut vorbereiten und sollte das auch tun. Also es gibt eben die Phase davor, wo irgendwie viel auch rechtliches etc. geklärt werden muss, vorbereitet werden muss. Ich glaube, es ist gut, sich dafür Zeit zu nehmen, das gut vorzubereiten, auch jetzt die Führungskräfte zum Beispiel gut vorzubereiten, einen Plan zu haben, wen man wann mitnimmt, zu welchem Thema. Und dann kommt eben diese totale akute, so der Moment irgendwie, wo die Kündigungen ausgesprochen werden. Je individueller man das machen kann, also je stärker, also ne, je weniger Leute es sind, die man sozusagen da abhandeln muss, je mehr man in persönliche Gespräche gehen kann, desto besser. Also idealerweise mit allen Menschen, also nicht nur mit denen, die gehen, sondern auch mit denen, die bleiben. Und dann braucht es eben eine sehr gut vorbereitete Phase für danach, für das bleibende Team. Also das geht dann durch eine gewisse Trauerphase hindurch und also ne, durch so eine Verarbeitungsphase. Menschen reagieren sehr unterschiedlich, gehen sehr unterschiedlich mit diesen Phasen um. Es gibt Menschen, die springen quasi von jetzt auf gleich auf, okay, nach vorne weiter, also ziehen eher eine Sicherheit aus, wir verändern uns jetzt hier. Und es gibt Menschen, die sind noch relativ lang in so einer Verarbeitungs- und Trauerphase und ne, brauchen einen Moment, um irgendwie wieder zurechtzukommen. Führungskräfte müssen gut vorbereitet sein dafür, ihr Team auch durch diese Räume zu, also durch diese Momente zu begleiten, das zu erkennen, was gerade gebraucht wird. Und auch hier, also je individueller man vorgehen kann, je öfter man dann irgendwie mal ein persönliches Gespräch führen kann, desto besser. Und ja, man kann nicht erwarten, dass das Team in den Wochen direkt danach mega produktiv ist. So, das ist einfach auch, also ich glaube, man sollte es vielleicht nicht so timen, dass danach irgendwie gerade Hochleistung erforderlich ist, weil ne, Angst, Sorge, Trauer und so weiter, das ist jetzt nicht der beste Berater durch eine kreative Phase. Hm. Ja.
Ja, finde ich sehr gute Tipps. Ich glaube, so wie du sagst, man versteift sich da vielleicht sehr auf die einzelnen Gespräche und zwar nicht mit denen, die bleiben, sondern mit denen, die gehen. Und ist dann irgendwie erleichtert, wenn diese Gespräche durch sind und rechnet gar nicht damit, dass da eigentlich dann auch nochmal die wahre Arbeit startet. Woran merkst du heute, dass Wildling wieder, ich nenne es mal, gesund ist? Mhm. Unabhängig von den reinen Business-KPIs, ne?
Ja. Also für mich hat das viel mit einer Teamstimmung und Produktivität zu tun, so als ne, Finger am Puls, wie gut geht's Wildling gerade. Wir machen regelmäßige Meetings auch in Person. Also wir sind heute immer noch komplett remote aufgestellt, aber treffen uns eben auch regelmäßig in Person. Diese Momente sind immer ein guter Moment, um so mit dem gesamten Team in Tuchfühlung zu gehen, zu gucken, wie sind die Leute drauf, wie ist die Stimmung, wie kommen wir irgendwie, also was gibt's für Fragen, was gibt's für Themen, die uns gerade beschäftigen. So, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Anzeiger davon, wie sind wir eigentlich zusammen hier und wie ist die Stimmung so. Aber es zeigt sich natürlich auch vor allen Dingen in Ergebnissen, klar. Also ne, wie gut laufen die Prozesse gerade, wie gut läuft die crossfunktionale Abstimmung, wie kreativ sind wir in bestimmten Räumen, wie ehrlich können wir miteinander sein? Also einfach wie offen können wir Dinge ansprechen, wie oft geht es um die Sache so und ne, die Beziehungsebene wird eben trotzdem gewahrt, wie sehr können wir uns herausfordern, auch sagen, hey, so, cool, dass wir mutig sind und nächstes Mal ne, noch irgendwie noch eine Schippe drauf. Und für mich ist natürlich auch jetzt aus meiner Perspektive, für meine Rolle, wie gut ist mein Führungsteam? So, welche Leute sind da eigentlich? Wie engagieren die sich gerade? Wie viel Gestaltung entsteht? So, also das ist gerade für mich auch eine tolle Erfahrung irgendwie mit Menschen, die auch neu dazugekommen sind, die viel Erfahrung mitbringen und was das dann für einen Impact hat auf die gesamte Organisation. So. Das ist schon cool. Ja.
Um mal wieder zu den sehr positiven Dingen zu kommen. Ihr habt ja auf jeden Fall eine Wahnsinnserfolgsgeschichte auch in den letzten Jahren hingelegt. Du hast gesagt, naja, die Kanäle, die ihr dazugenommen habt, was Paid vor allem angeht, das ist jetzt noch gar nicht lange her. Trotzdem seid ihr auf die 35 Millionen Euro Umsatz gekommen. Gab es dazwischen für dich noch Meilensteine, die man jetzt ja auch rückblickend oft dann festmachen kann, was so die großen Steps waren zwischen jetzt nur Word of Mouth und jetzt aber ganz frisch Paid? Was lag da dazwischen?
Also einmal nur kurz, damit das nicht missverstanden wird. Ne? Also wir gehen Paid jetzt das erste Mal richtig professionell an und auch mit einem, sagen wir mal, halbwegs professionellen Budget. Wir haben schon auch jahrelang Paid gemacht. Ne? Also wir machen Paid jetzt schon seit ein paar Jahren, aber eben also oft so unter ferner Liefen und mit einem sehr kleinen Budget und so. Ne? Also da war eine Person, die hat sich darum gekümmert, aber es war jetzt nicht, also es war eher so ein bisschen auch so ein Streitthema. Ne? So, was ist Brand, was ist, so kennt man ja die Diskussion. Genau. Also das heißt, wir haben schon immer auch ein bisschen Paid gemacht. Wir haben viel mit Influencern zusammengearbeitet. Also das haben wir tatsächlich von Anfang an auch gemacht. Und damals war es eben ne, so dieses, hey, du schreibst einen Blog, willst unser Produkt mal testen? Und das hat sich ja dann auch enorm professionalisiert. Aber da sind wir schon auch mitgegangen. So, ne? Also das haben wir schon immer gemacht. Und ich glaube, also da gibt es jetzt auch Dinge, die wir vielleicht zu wenig gemacht haben bislang, in denen wir uns jetzt auch nochmal professionell, also ne, so Content-Erstellung durch Influencer etc. Also so, wir sind ein bisschen spät dran an vielen Stellen. Wir haben relativ viel so Events gemacht. Das waren am Anfang eher so Endkundenmärkte, sowas wie Heldenmarkt, Fairgoods. Die sind dann durch die Pandemie auch ziemlich eingegangen. Aber wir haben auch also Pop-Ups haben wir relativ viel gemacht. Wir hatten eigene Läden in Köln, in Berlin, die haben wir zugemacht, jetzt eben im Rahmen der Umstrukturierung. So, und das Internationalisierung ist auch ein immer großes Thema gewesen für uns. Und eins, was wir eigentlich nie richtig fokussiert angehen konnten. Also wir haben eine Entity in den USA, also mussten wir einfach auch zwangsläufig durch den Umsatz dort vor Ort. USA waren eigentlich am Anfang in der Crowdfunding-Kampagne und im Jahr danach war quasi die Hälfte der Umsätze aus den USA. Und wir haben es dann aber nicht so vorantreiben können, weil es einfach, genau, wir haben das nicht so weiterverfolgt. Aber Internationalisierung ist auf jeden Fall und wird auch wieder ein sehr viel größeres Thema für uns, weil, wie gesagt, wir sind die stärkste D2C-E-Com, also rein auf unseren E-Com-Kanal geschaut oder rein auf online geschaut, sind wir die stärkste Marke in Deutschland. So, oder ein Dach sogar. Das heißt, wir müssen auch gucken, wenn wir weiter, ne, sehr konsequent D2C über unseren eigenen Kanal, dann brauchen wir eigentlich andere Märkte, um auch wieder wachsen zu können. Also es hat sich ja sehr viel verändert in diesem Markt. Es gibt einen extrem hohen Wettbewerbsdruck. Es gibt ein paar größere Player, da sind wir mit dabei. Und es gibt dann eben auch unglaublich viele neue Brands, die jetzt so in den letzten Wochen, Jahren sich in diese Nische rein entwickelt haben. Das heißt, wir brauchen auch neue Wachstumsfelder einfach. So, jetzt habe ich deine Frage nur so halb beantwortet.
Oh, doch, ich glaube schon.
Einmal abgedriftet.
Ja, ich glaube auch, sehr spannend. Ich meine, ich habe mir auch eure Konkurrenz angeschaut und ich glaube, ich kann mir gar kein Bild machen, wie wenig Konkurrenz wahrscheinlich 2015 da war, als ihr gelauncht habt. Wie positiv oder negativ siehst du die Konkurrenz? Weil ich glaube, ihr seid sehr strikt, was Produktqualität angeht und wie ein Barfußschuh auszusehen hat und wie er zu funktionieren hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr nicht ganz happy seid, vielleicht auch mit der, welche Produkte jetzt irgendwie dieses Thema vorantreiben. Oder sagst du, nee, eigentlich hilft es uns nur enorm, das Thema noch weiter auszubreiten, vor allem bei Firmen, die vielleicht auch schon lange viel paid gemacht haben, sodass das Thema dadurch beschleunigt und größer wurde und ihr davon auch profitiert habt. Wie siehst du das? Weil da ist ja wirklich sehr viel aufgekommen, seit ihr gestartet seid.
Ja, ist eine sehr spannende Frage und ich glaube auch eine, die gar nicht so eindeutig zu beantworten ist. Grundlegend finde ich es total gut, dass das Thema immer bekannter wird, weil es tatsächlich einen Gesundheitseffekt geben kann und dass ja erstmal eine gute Sache ist. So. Es gibt auch super spannende Bewegungen, dass eben weirde Schuhe, wenn man es einfach mal so ausdrückt, clustert, auch total spannend werden in der Mode. Ne? Also ein Schuh macht ja ganz viel vom Outfit und vom Look. Und wir bewegen uns weg von einem sehr standardisierten, konventionellen, also zu dem Kleid darfst du nur das tragen und auf dem roten Teppich darf eh nur dies getragen werden und im Büro darf man schon gar nicht und so. Also da geht's ja weg von und hin eigentlich zu, ich finde schon zu Komfort, zu Wellness, zu Health, aber auch zu, ich setze mit meinen Schuhen ein Statement. So, deswegen sind auch
Salomon-Sneaker sind mein bestes Beispiel dafür. Das, was ich bis heute nicht verstehe.
Genau, also es werden Schuhe eigentlich aus anderen Bereichen also Birkenstock, sorry, aber das, ne, war auch nicht für den Laufsteg geplant ursprünglich. Genau, und dann kommen jetzt Tabi, ne, mit dieser abgetrennten Großzehe, Vibram Five Fingers, also hat eigentlich auch keiner für den Laufsteg geplant, so ein, ne, Balenciaga oder so, schnappen sich dann so einen Schuh und machen damit eben einen Look und also durch Schuhe kannst du halt unglaublich viel, Crocs, so, also es gibt ja eigentlich gerade, also es ist eigentlich die Season für weirde Schuhe, ist so, also ist auch nicht nur die Season, sondern es ist ein totaler Trend. Das heißt, wir brechen irgendwie Standards und Konventionen auf und fangen an, die irgendwie anders zu besetzen. Und ich glaube, das ist eine total spannende Bewegung, die da entstanden ist. So, und in diesem Markt haben wir neben, sagen wir mal, unseren jetzt Top-Wettbewerbern, haben wir eine eigene Positionierung. So, und also wir arbeiten gerade auch nochmal stärker daran, die auch nochmal klarer zu machen nach außen. Aber das heißt, ich glaube, daneben gibt es gut Platz für uns. Und dann passiert natürlich trotzdem auch etwas, ne, dass eben, also für uns ist es zum Beispiel schon ein Nachteil, dass wir nicht in anderen Kanälen verfügbar sind. So, also, ne, dieses Thema Word of Mouth, das ich eben angesprochen habe. Also stell dir vor, jemand ist total begeistert von unserem Schuh und sagt, hey, hier, voll cool, musst du dir mal anschauen. Das sind Barfußschuhe, bla bla bla, blablabla, Wildling, so, was behält man hinterher? Barfußschuhe. So, ich gehe in den Laden nebenan, sage hier, ich brauche einen neuen Schuh für mein Kind oder ich, ne, habe selber irgendwie, ich habe davon gehört, so, ach, ich will mir das mal anschauen. Und da stehen wir halt nicht im Regal. So, also wir haben schon ein Produkt, was du auch im Regal neben andere stellen könntest und sagen könntest, okay, das ist nochmal anders. So, das hat schon was sehr Besonderes. Und wir sind da halt nicht. Also wir sind da aus Gründen nicht. Also einmal aus dieser Spezialisierung auf D2C und auch einer gewissen Kernkompetenz, die wir uns da erarbeiten und behalten möchten. Und aus einem reinen Produktkostenthema. Also unsere Schuhe sind de facto deutlich teurer, glaube ich, als alle anderen, die auf dem Markt sind. So, und das hat Gründe, ne, die sehr unterschiedliche Gründe. Aber genau, das heißt, wir können da gar nicht neben den anderen im Regal stehen für den gleichen Preis.
Ich habe das, ich weiß nicht, ob es in der Textilwoche war, aber gelesen, dass ihr 40 Euro von einem 120 Euro Schuh geht in Material.
Und Material und Produktion.
Genau. Produktion. Das ist eine unglaublich große Rate für ein Produkt. So wie du sagst, plant ihr das irgendwie zu optimieren? Weil du hast gerade selbst gesagt, das macht euch einfach auch viele Türen zu. Sei es der Einzelhandel, aber zum Beispiel auch auf Amazon sagen wir immer, also mehr als 20%, also das 20% wäre ideal, alles drüber, da wird es schnell knapp von der Kalkulation her. Ihr seid jetzt bei 33% ohne Rabatte. Deswegen, wie ist da euer Plan? Also lasst ihr die Türen zu? Versucht ihr Material und Produktion nach unten zu fahren? Oder den Verkaufspreis nach oben zu setzen?
Ja, also was wir jetzt gemacht haben, ist ja, wir sind mit einem Teil der Produktion nach Vietnam gegangen. Also wir haben ja vorher in Portugal produziert. Das heißt, wir haben schon eine Reduktion der Produktionskosten. In der Zukunft vor allen Dingen. Also es ist aktuell noch nicht, es ist auch wenigen Produkten umgesetzt. Weil uns das ermöglicht, und also Vietnam haben wir uns auch ausgewählt, weil die einfach sehr viel mehr Erfahrung haben in der Produktion diese Art von Schuhen. Das heißt, wir bekommen in einer sehr guten Fabrik eine bessere Qualität zu einem geringeren Produktionskostenpreis. Und das ist einfach, und wir müssen nicht sparen an Materialien. Also wir können unseren Material, also unsere Schuhe leben total viel von den Materialien, ne? Also Papier, Wolle, Leinen, so, das sind alles sehr ehrliche, sehr, sehr gute Materialien, sehr teure Stoffe, teilweise auch so teuer, weil das eben kleine, regionale, unabhängige Partner sind, die wir auch mit aufbauen. Also da sind auch, ne, andere Verpflichtungen irgendwie dabei. Und diese Materialien machen das Tragegefühl, also das ist unsere Sohle, die das ausmacht, weil die eben sehr besonderes Design hat, das ist auch geschützt, hat auch so kein anderer. Und es sind die Materialien, so, das ist einfach Luxus. Das sind wirklich, wirklich tolle Materialien. Und was wir nicht machen möchten, ist an der Qualität der Produkte zu sparen. Das heißt, ne, wir haben jetzt eher geschaut, okay, wo können wir denn Kosten sparen, ohne dass die Qualität leiden muss und ohne dass wir eigentlich abrücken müssen von dem, was unsere Schuhe unter anderem auch so besonders macht, nämlich das Material. Und genau, also das ist jetzt der Weg, den wir für uns definiert haben und gefunden haben. Und der, glaube ich, auch ganz gut funktionieren wird. Wir werden niemals auf einen Preis kommen wie jetzt zum Beispiel unser Top-Wettbewerber, der einfach Schuhe hat, die sind reines Plastik. So, das wird nicht, also das werden wir nicht, nicht toppen können, niemals, so auch nicht wollen. Und auf der anderen Seite, es kommen halt auch die ganzen Billiganbieter, ne? Also so neue Brands, Amazon-Brands, die einfach in den Markt reingehen und die einfach wie wild kopieren, so, das gibt es auch. Ja, also müssen wir uns mit auseinandersetzen, aber das heißt nicht, dass wir uns auf das Produktniveau begeben werden.
Ja. Wenn wir mal in die Glaskugel gucken und uns anschauen, wo ist Wildling in 12 Jahren? Wir verdoppeln die Zeit einmal genau. Wo seid ihr überall, wie sieht Wildling aus, wo seid ihr überall verfügbar, aber auch, wo besteht weiterhin eine rote Linie? Du hast eine schon angesprochen gerade und hast gesagt, unser Schuh wird niemals einfach nur aus Plastik sein, damit wir jetzt irgendwie Produktionskosten von 5 Euro pro Schuh haben. Was ist die große Vision?
Na, die große Vision ist auf jeden Fall, international genauso relevant zu werden, wie wir das jetzt hier sind. Vor allen Dingen eben in diesem D2C Online, unser Kanal. Wir würden gerne weiter in diesem D2C bleiben, weil wir, glaube ich, Beziehung können so und das gerne weiter gestalten möchten, Beziehung und Marke. Und weil es uns natürlich eben auch die Möglichkeit gibt, eben diese Produktstandards beizubehalten. Also das ist einfach die Voraussetzung dafür, ne, dass wir die Produkte auch direkt an unsere Endkundschaft verkaufen und eben nicht nur den ersten Kauf, sondern idealerweise eben daraus eine langjährige Beziehung entsteht, in denen auch immer wieder Produkte gekauft werden. So, das ist unser Geschäftsmodell. Das funktioniert für uns. Wir müssen uns jetzt quasi auf andere Länder genauso erfolgreich ausrollen, wie wir das gerade hier machen. Und da gibt es auf jeden Fall sehr spannende Märkte für uns, die wir auch online einfach gut angehen können.
Sehr spannend. Also ich höre raus, D2C eher kein Einzelhandel und Produktqualität dort, wo sie heute ist, aber hoffentlich mit ein bisschen geringeren Produktionskosten zumindest und sehr viel neue für euch trotzdem sehr profitable Kanäle, die stark auf euren D2C-Wachstum einzahlen.
Und vielleicht noch so ein bisschen aus dem Betriebswirtschaftlichen heraus. Also ich sehe Wildling nicht mehr als Nischenmarke, sondern eben eine Marke, die in vielen Kontexten funktioniert. Also wir haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Kundinnen und Kunden, die unsere Schuhe tragen und auch in sehr unterschiedlichen Situationen tragen. Und das finde ich total spannend. Das würde ich gerne noch viel weiter ausweiten. Ne? Also warum nicht ein Wildling auf dem roten Teppich oder warum nicht ein Wildling irgendwie, weiß ich nicht, in der Oper, in anderen Momenten. Also es kann zum Sport sein, es kann zu, ne, aus gesundheitlichen Gründen sein, aber es kann eben auch absolut, einfach gesellschaftliches Leben, Kultur sein. Und da wollen wir uns auch mehr engagieren. Also wir sponsern dieses Jahr das erste Mal das Haldern Pop Festival. Das ist so ein kleiner Geheimtipp eher von Festival. Aber einfach auch mal zu schauen, so welche, also wie können wir jetzt auch abseits von Meta und Google Geld einsetzen, um auch Kultur zu fördern, Zusammenkünfte zu fördern, gemeinsame Erlebnisse zu fördern. So, und das würde ich gerne, da sehe ich noch viel Potenzial für uns in den nächsten 10 Jahren definitiv.
Sehr spannend, liebe Anna. Ich danke dir für den Einblick. Ich merke schon, ich muss mich auch mehr mit dem Thema beschäftigen, vor allem worüber wir am Anfang gesprochen haben. Das war wirklich bisher nicht mein Steckenpferd, muss ich sagen. Und vielen Dank für deine Offenheit und auch alles, was du geteilt hast. Das ist so eine spannende Story und sehr transparent auch, wie du uns da mitgenommen hast und was ihr jetzt vor allem jetzt irgendwie nach 12 Jahren so richtig mit Fokus angeht. Ich glaube, darüber spreche ich normalerweise mit Brands, die das direkt von Anfang an oder nach 2 Jahren machen. Deswegen bin ich richtig gespannt, was ihr da jetzt eigentlich für Türen für euch öffnet, wenn ihr schon zu dem Punkt so geschafft habt, ohne den großen Fokus auf Paid oder vielleicht irgendwie mit einem kleinen Budget. Deswegen, ja, danke dir. Mal eine ganz andere Story und ich drücke euch ganz fest die Daumen.
Danke dir, Romy. Es war ein schönes Gespräch.